Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Lampedusa steht vor dem Kollaps und mit der italienischen Insel auch das gesamte europäische Asylsystem. Denn während Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini angesichts immer neuer Flüchtlingsströme von einem Krieg gegen sein Land sprach, weigerten sich Deutschland und Frankreich in einer ersten Reaktion, Italien Flüchtlinge abzunehmen. Droht eine neue Flüchtlingskrise wie 2015? Und auch in Österreich forderten am Freitag zehntausende Demonstranten mehr Klimaschutz. Doch können wir uns den angesichts immer schlechter werdender Wirtschaftsdaten überhaupt leisten? Und verlieren Wissenschaft und Journalismus beim Thema Klima zunehmend ihre Objektivität? Das diskutieren wir heute und das sind meine Gäste. Beatrice Achterberg ist Journalistin bei der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Für sie steht fest, Europa muss sich endlich zu einer härteren Flüchtlingspolitik durchringen. Noch mehr Flüchtlinge schaffen wir nicht. Für sie hingegen steht Hilfe als Gebot der Menschlichkeit außer Frage. Die Medienethikerin Claudia Paganini kritisiert, zu viele Politiker riskieren für billigen Populismus Menschenleben. Für den Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier ist die europäische Flüchtlingspolitik krachend gescheitert. Er sagt, für viele, die zu uns kommen, besteht in ihren Heimatländern doch keinerlei Gefahr. Und er machte sich einst für die Willkommenskultur stark, heute ist überzeugt, die Grenzen der Aufnahmefähigkeit sind erreicht. Der ehemalige Spiegel-Korrespondent Hasnain Kassim. Wie er zu dieser Einsicht kam und was das für Europa heißt, erklärt er uns gleich. Herr Heinzelmeier, binnen 3 Tage sind in Lampedusa mehr als 9000 Flüchtlinge angekommen. Das ist um ein Drittel mehr, als die Insel überhaupt Einwohner hat. Und die Flüchtlingslager auf der Insel sind an sich nur auf etwa 400 Menschen ausgerichtet. Lampedusa ruft also den Notstand aus, doch es landen weiter Boote. Wann sind denn die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht?
Ja gut, für Europa sind meiner Meinung nach die Grenzen schon längst erreicht. Wir in Österreich sind in einer privilegierten Situation, weil bei uns nicht so viele Leute bleiben. Nicht? Wir sind ja glücklich darüber, dass die alle weiterziehen. Die ziehen dann nach Deutschland und die Leute dort haben die Probleme. Und ich lebe ja in Hamburg und dort ist die Lage in Deutschland ist schon ernst. Also die Kommunen beschweren sich, die werden einfach mit dem Ganzen nicht mehr fertig. Man ist überfordert. Und was ich persönlich jetzt für das größte Problem halte, ist, dass es einfach keinen Konsens mehr in der Bevölkerung mit dieser offenen Politik gibt. Also ich habe jetzt heute wieder gesehen, Österreich, ja, weit über 50% sagen, also da muss jetzt irgendwann einmal Schluss sein. Und ich denke mir, man kann für die Zukunft keine Politik des Sollens machen, sondern wir müssen eine Politik des Seins machen. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen von dem ausgehen, was die Menschen wollen und nicht von unseren Idealen.
Also mehr Realismus.
Man braucht mehr Realismus und wir müssen sich wirklich ein bisschen an den Menschen orientieren. Aber das heißt nicht, dass man unmenschlich sein soll.
Realismus geht ja vielleicht in beide Richtungen, denn es sind 5 Boote gleichzeitig in Lampedusa gelandet und dann hat Matteo Salvini, der jetzt in dieser Koalitionsregierung Verkehrsminister ist, gesagt, es ist eine konzertierte Aktion und ein Krieg gegen Italien als Bedrohung für Europa, klingt doch auch schon ein bisschen verschwörungstheoretisch, wer konzertiert da Aktionen?
Das ist natürlich ein totaler Blödsinn, das ist ein Krieg gegen Italien. Ne? Es ist halt, es gibt Fluchtgründe, es gibt Leute, die Flucht fördern, es gibt Schlepper und da gibt es halt, manchmal hat das eine höhere Konjunktur und manchmal ist es geringer, das kommt aufs Wetter an, das kommt auf die Situationen in den Fluchtländern an, das ist halt jetzt so, es kommt auf einmal, das nächste Mal werden es wieder weniger sein, Krieg führt da keiner, das sind Menschen, die sind auf der Suche nach einem besseren Leben, ne? Und wollen kostet es, was es wolle, wollen die nach Europa, kann man ja verstehen. Nur wir müssen halt darüber nachdenken, wie können wir das besser regulieren und wie können wir eine Situation schaffen, die auch für uns erträglich ist und wo uns die Bevölkerung
auch mitmacht. Aber das heißt, wie können wir die Zahlen reduzieren?
Wir müssen die Zahlen reduzieren, das ist für mich keine Frage.
Ja. Frau Paganini, Italien hat sich hilfesuchend an die EU gewandt, nachdem so viele Ankünfte waren in Lampedusa. Deutschland und Frankreich haben in einer ersten Reaktion gesagt, wir nehmen keine italienischen Flüchtlinge. Kann man diese Hilfe in dem Fall verwehren einfach? Und der Hinweis auf das, was Herr Heinzelmeier sagt?
Naja, das ist ja inzwischen auch schon wieder relativiert worden. Hilfe verwehren halte ich einmal aus humanitärer Perspektive für eine schlechte Idee. Wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass wir als Europäische Union unsere Probleme gemeinsam bewältigen sollten. Und ich denke, gerade in einer Situation, die undurchsichtig ist, die aufgeheizt ist, wo auch jeden Tag sich die Lage ändert, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal zu fragen, was wäre denn das moralisch Gute? Ja? Also nicht nur, wie kann man es konkret bewältigen, das müssen wir natürlich auch fragen, sondern auch, was haben wir...
Oder es wäre wieder die Politik des Sollens, von der Herr Heinzel
meine Frage. Eben, da haben wir ein bisschen natürlich einen Widerspruch.
Aber gegen Realismus können Sie als Ethikerin ja auch nicht sein.
Nein, aber
die Verantwortungsethik nach Weber ist natürlich...
Natürlich, aber es ist auch, denke ich, das sind keine Positionen, die unbedingt gegeneinander stehen müssen. Ne? Also Realismus lässt sich sehr wohl auch mit einem humanitären Anspruch verknüpfen. Und
genau, das könnte ja so ausschauen, dass man sagt, wenn jetzt da 9000 Leute landen oder vor Lampedusa auf Booten sind, dann kann ich die nicht einfach ertrinken lassen und sagen, macht's, was ihr wollt. Ich muss die sozusagen quasi deren Leben retten, wenn es in Gefahr ist. Das wäre sozusagen die Sollens- und die moralische Perspektive, die sie einbringen. Und dann ist die Frage, wie verträgt sie die mit der anderen Perspektive, nämlich zu sagen, wir müssen verhindern, dass sie überhaupt kommen. Das ist ja ein ethisch angesichts der Zahlen wahrscheinlich auch berechtigte Forderung, oder?
Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Dimensionen, denke ich, von dem Problem. Das eine beginnt in den Herkunftsländern, wo wir als europäische Länder sicher auch uns zu wenig engagieren, dass die Lebensbedingungen dort für die Menschen gut sind, irgendwo auch Zukunft für sie besteht. Dann haben wir natürlich das Problem mit der Schlepperkriminalität, wo man auch tatsächlich denke ich, hart durchgreifen muss, weil da gibt es gar keine Berechtigung, nicht? Also da wird wirklich nur mit dem Leid der Menschen Profit gemacht. Dann haben wir die Situation vor Ort, wo ich sagen würde, das ist so ähnlich wie eine medizinische Notfallsituation, ja? Also wo es einfach gilt, Notfallmaßnahmen sofort zu ergreifen. Und es gibt aber natürlich auch das ganze Framing. Und wie spricht man davon? Wird es adressiert als Überforderung, als Bedrohung? Eine Bedrohung muss ich abwehren? Oder als Herausforderung, das wäre mir deutlich sympathischer, ja, weil eine Herausforderung, die ist natürlich anstrengend, die verlangt Ressourcen, die verlangt Energie, aber da gibt es auch etwas zu gewinnen. Und schlussendlich würde ich auch noch fragen, wer profitiert denn auch von der Überforderung? Ja, populistische Regierungen arbeiten ja mit Angst. Warum gibt es da nur 500 Plätze in diesem Flüchtlingslager? Also diese großen Mengen von Menschen, die kommen ja nicht erst seit vorgestern. Das hat man schon länger sehen können, dass das nicht ausreichen wird. Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle einen Tisch für 3 Personen und ich komme mit 30, dann wird es kein netter Abend. Ja, also das ist von vornherein klar, dass das nicht funktionieren kann. Und da muss man schon auch die Frage stellen, warum funktioniert das so schlecht? Ist da wirklich ein ernsthafter Wille auch, die Situation vor Ort zu lösen, oder lässt man die Situation
auf Sie meinen, auch eskalieren? Dass dann rechtspopulistische Regierungen an der Lösung des Problems überhaupt kein Interesse hätten, weil sie mit dem Problem Politik machen.
Weil man mit dem Problem, das eskaliert, und mit der Angst, die dadurch natürlich in der Bevölkerung geweckt wird, wunderbar Umfragenwerte verbessern kann und Wahlen gewinnen kann.
Aber die Menschen haben ja jetzt nicht rechtspopulistische Parteien dahin eingeladen, sondern Schlepper dahin gefahren.
Ja, richtig. Also die Schlepperproblematik habe ich ja auch schon gleich zu Beginn adressiert. Aber ein Lager, das für 500 Personen ausgelegt ist und wo schon seit langer Zeit ständig überfüllt ist. Ja? Also wenn ich ernsthaftes Interesse habe, das zu lösen, das Problem, dann warte ich nicht erst auf die Eskalation.
Aber was tue ich vorher?
Ja, verschiedene.
Wenn man dann sagt, ich verhindere, dass Boote überhaupt landen, komme ich ja auch ins Problem. Sie sagt, das ist unmenschlich, man muss die doch zumindest dort landen lassen. Also wie löse ich das?
Na, das Problem beginnt sicher in den Herkunftsländern. Wir werden ja heute auch noch über die Klimakrise sprechen. Nicht? Also warum sind auch die Lebensbedingungen so schlecht? Wir haben auch als europäische Länder eine historische Schuld, das sollte man nicht vergessen. Ja, also wir sind unter anderem auch so reich, weil wir von diesen Ländern über lange Zeit massiv profitiert haben und das immer noch tun.
Ist der nächste Punkt. Bleiben wir noch kurz bei dem ganz konkreten Punkt Asylproblematik jetzt in Italien, in Lampedusa, Frau Achtenberg. Sie sind Journalistin für die NZZ in Berlin. Hat Frau Paganini da nicht schon auch einen Punkt, dass sie sagt, wie immer man das sonst regelt, der Asylpakt wurde ja vor gar nicht so langer Zeit irgendwie mit großem Stolz präsentiert, scheint nur noch nicht zumindest zu funktionieren. Muss man da nicht trotzdem die Männer und Frauen und die Kinder, die jetzt auf der Flucht sind und dort ankommen, trotzdem auf jeden Fall unterstützen?
Man muss sie natürlich vor Ort versorgen, aber wenn die jetzt weiterziehen nach Italien und dann von Italien nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, dann sendet man natürlich das Signal, ihr dürft kommen, und dann werden weitere folgen. Also das halte ich jetzt nicht für eine besonders humane Politik.
Aber wenn man da zum Beispiel jetzt sagt, die Aufnahme, das war ja schon bei Lesbos, bei dem Flüchtlingslager damals so, dass dann Stimmen laut wurden, die sagten, ja, man muss das Problem schon strukturell lösen, aber zumindest Frauen und Kinder aus Lesbos müsste man jetzt aufnehmen, weil die kann man dort nicht lassen. Würden Sie so einer Forderung zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja, ist ja tragischerweise auch schon mindestens, ich habe von 2 Babys gelesen, die gestorben sind. Das ist eine absolute Tragödie. Der Migrationsforscher Ruth Kopsmann hat bei uns im Interview gesagt, die europäische Migrationspolitik ist die tödlichste, die es gibt. Das sehen wir jetzt. Und was wir aber auf den Bildern kaum sehen, sind Frauen und Kinder. Also wenn da welche sind, sollte man denen auf jeden Fall Asyl gewähren. Aber ich sehe da fast ausschließlich Männer. Und zwar Männer im sehr jungen Alter auch.
Jetzt war Berlin, wo Sie arbeiten, das Epizentrum, wenn man so will, der Willkommenskultur im Jahr 2015. Wir schaffen das, war das politische Mantra von Angela Merkel. Und jetzt hat es sich zwar wieder geändert, aber zu Beginn hat Deutschland wie Frankreich immer gesagt, wir verweigern die Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien. Ist man sich also auch in Berlin nicht mehr so sicher, ob man das schafft?
Man ist sich nicht sicher. Es gibt auch jetzt schon ein Hin und Her. Man hat, das Innenministerium hat erst gesagt, wir nehmen niemanden auf. Dann wurde jetzt erst die Tage gesagt, wir nehmen ein paar tausend der Flüchtlinge auf. Ich glaube, die Kritik war dann so massiv, dass man davon wieder zurückgerudert ist. Also der deutsche Zickzackkurs in der Migrationspolitik setzt sich fort und Berlin schaut dieser Katastrophe dazu. Und ja, anders kennt man es leider nicht.
Herr Einzelmeier, gerade erst im Juni, ich habe schon kurz angesprochen, hat sich der Europäische Rat auf einen neuen Asylpakt geeinigt. Man war auch einigermaßen stolz darauf. Da waren Maßnahmen wie halt Asylanträge an der Außengrenze eh etwas, worüber man schon viele Jahre redet. Wenn man sich jetzt die Ereignisse dieser Woche anschaut, kann das noch was werden? Hat dieser Asylpakt, wie man so schön sagt, ist der das Papier wert, auf dem er geschrieben ist?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir da jetzt wieder 1000 Feinde machen, wäre halt die EU, so wie sie heute dasteht, eher für ein bisschen kaputt. Und die sind einfach total konsensunfähig. Ja? Also ich meine, egal was die dort für einen Pakt beschließen, auf der einen Seite wird der Orban sagen, ja, das mache ich nicht. Und auf der anderen Seite wird die Frau Baerbock sagen, das mache ich nicht. Also wie man sie jetzt bei den sicheren Herkunftsländern gesehen hat. Also ich denke mal, auf die EU würde ich nicht vertrauen. Das Problem ist, dass auch die meisten Bürger und Bürgerinnen nicht mehr vertrauen. Und vor allem, was das Schlimmste ist, die Vertrauen der Politik überhaupt nicht mehr, weil der Zickzackkurs, ja, der führt dazu, ja, dass die Leute komplett das Vertrauen in die Politik verlieren. Und das eine, muss man schon sagen, ich halte das für ein bisschen eine Verschwörungstheorie, dass das die Rechtspopulisten, dass die das quasi befördern und dass das quasi die Ursache der Rechtspopulismus ist, der da im Hintergrund irgendwelche Strippen zieht. In Wirklichkeit ist es so, dass die Regierungen, die jetzt handeln, Österreich, Deutschland, einfach in der Bevölkerung nicht mehr verankert sind. In Österreich 32%, Deutschland 37%. Sie machen alles falsch, ja. Aus der Sicht der Bevölkerung. Und deswegen sind die jetzt auch handlungsunfähig, was die Asylgröße betrifft. Weil man hat überall die Grünen drin sitzen, die jede Verschärfung, ja, sofort blockieren. Ja. Also insofern glaube ich, es wird sich nur was ändern, wenn die Karten neu gemischt werden. Wir brauchen eine neue Regierung. Es geht eine Regierung in Deutschland mit FDP und Grünen, ja, die jede in eine andere Richtung geht. Und in Österreich mit ÖVP und Grünen, die kehren einfach weg, da gehört was Neues her.
Jetzt ist ja so, das große Schreckgespenst eigentlich war dann, nachdem das Krisenjahr 2015 einigermaßen irgendwie bewältigt, kann man eh nicht sagen, aber vorbei war, hat man dann jetzt über die letzten Jahre gesagt, immer wenn es so Peaks gab in den Ankünften, na hoffentlich wird das nicht wieder wie 2015. Ist auch jetzt wieder die Frage, was würden Sie sagen, wird es wieder wie 2015?
Das wird so weitergehen und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass ja auch die Leute, die draußen sind und die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, sehen, dass die Europäer nicht handlungsfähig sind. Und wenn man sieht, dass die nicht handlungsfähig sind, dann wird die Schleppergeschichte stärker werden und die Menschen werden in das Land drehen, weil sonst kann sowieso keiner aufhalten. Und das Wichtigste ist, wer einmal da ist, ja, der bleibt. Ja, also das ist das Wichtigste, also wenn man das einmal geschafft hat, ja, also weil zurück gibt's nimmer mehr und ich mein, und jetzt die Uneinigkeit der Staaten ist furchtbar. Deutschland will 12.000 Leute wieder zurück nach Italien schicken. Also ich mein, das muss man sich einmal vorstellen, ja. Jetzt haben die sowieso schon diese 7.000, 8.000, die du jetzt kriegst noch mit 12.000, wenn die Regierung, die Italiener dort nicht sagen, na halt aus, Schluss, ja, dann gibt's einen Aufstand der Bevölkerung. Also man muss die Politik
und auch eine Krise innerhalb
und eine Krise innerhalb. Also man muss schon die Politik auch ein bisschen verstehen, weil man kann nicht, ich bin natürlich mit Herzen ganz bei Ihnen, man kann das alles nicht nur gesinnungsethisch machen, es braucht auch eine verantwortungsethische Position und es muss eine Position geben, ich sage das noch einmal, die auch der Bevölkerung vermittelbar ist.
Bleiben wir noch bei dem Gegensatzpaar Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, Herr Kasim. 2015 sind ungefähr 1 Million Schutzsuche nach Europa gekommen. Könnten wir jetzt 10 Jahre danach, wenn es dazu kommt, zu einem Kraftakt, der das ja war, noch einmal stemmen, Ihre Ansicht nach?
Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass der Wille da ist. Das ist ja eine Frage des Willens vom Geld her. Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind reiche Länder. Also Europa ist reich.
Aber wir haben in den letzten Jahren für verschiedene Dinge sehr viel Geld ausgegeben.
Der Punkt ist, man hat schon sehr viel Geld ausgegeben. Und ich glaube tatsächlich, und Sie sagten eingangs in der Vorstellungsrunde, ich sei für Willkommenskultur gewesen und das hätte sich geändert. Das hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch für Willkommenskultur. Nur man muss eben bei aller Willkommenskultur realistisch bleiben. Und ich bin in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel durch Deutschland gereist für ein Buchprojekt und habe da unter anderem eben auch sehr viel mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesprochen. Von der Linkspartei Grünen bis hin zur CDU, also und CSU konservativ bis links. Und alle sagen, sie wissen nicht mehr, wie sie das bewältigen sollen. Und dann ist es natürlich leicht gesagt, was Sie sagen, da muss ich Ihnen auch widersprechen, wenn man einen Tisch bestellt im Restaurant für 3 und dann kommen 30. Na klar, wenn eine Flüchtlingsunterkunft dort ist oder eine Geflüchtetenunterkunft für 50 Leute und dann kommen da 500, dann schafft man das nicht. Nur, die Menschen sehen eben, überhaupt ist Wohnraum für uns alle knapp. Insbesondere in dem niedrigen Bereich, in dem preiswerten Bereich, gibt es kaum Wohnraum. Die Kommunen mieten das alles weg zu höheren Preisen, damit sie dann Wohnraum haben für Geflüchtete. Das heißt, jemand, der auf dem freien Markt wenig Geld hat und das mieten möchte, bekommt keine Wohnung. Es ist knapp mit Kinderbetreuungsplätzen.
Aber auch Infrastruktur, oder? Turnsäle.
Ja gut, wir haben Kinderbetreuungsplätze, es sind knapp. Ärztliche Versorgung ist knapp. Wenn man einen Therapietermin für eine Psychotherapie haben möchte, ist es knapp. Und diese Menschen, die da mit Kriegstraumata kommen, brauchen unbedingt solche Therapien. Das heißt, es ist alles knapp schon für die, die da sind. Und das ist dann politisch sehr schwer zu vermitteln. Deswegen ist die Antwort, ich glaube nicht, dass das noch...
Jetzt waren Sie ja während der Krise 2015, waren Sie Spiegelkorrespondent. Ja. Inzwischen sind Sie ja freier Journalist und Buchautor. Und haben dort die harte Grenzpolitik, die auch propagiert wurde schon 2015, doch sehr scharf kritisiert. Würden Sie jetzt sagen, angesichts der Entwicklungen seit 2015 und auch der aktuellen, nicht zuletzt ökonomischen Lage in den mitteleuropäischen Ländern, dass es eigentlich zu einer harten Grenzpolitik doch keine Alternative mehr gibt?
Also ich kritisiere diese Grenzpolitik deshalb, weil man eine harte Grenzpolitik hat, aber keine Alternative bietet, wie es denn anders geht. Wenn jemand flüchten möchte... Oder wenn jemand migrieren möchte, auch das finde ich fatal, dass wir nicht ganz klar trennen zwischen Flucht und Migration. Wenn jemand migrieren möchte, ist das was anderes, als wenn jemand flüchtet. Das wird seit 2015 gar nicht mehr unterschieden. Das ist alles eins. Die Leute kommen. Das finde ich falsch. Bei der Migration muss man schauen, wen wollen wir aufnehmen. Da muss man Kriterien aufstellen, wie das ein Einwanderungsland tut. Und wir sind ein Einwanderungskontinent, wenn man so will. Dann braucht man Kriterien und dann muss man sagen, du ja, du nein. Das mag jetzt neoliberal und hart klingen, aber es ist so. Das ist die Realität. Also muss man da realistisch sein. Ich glaube, man kann ein hartes Grenzregime führen, wenn man andere Möglichkeiten hat. Aber wenn man keine hat...
Die anderen Möglichkeiten wären dann Wege der legalen Migration?
Genau. Dass man zum Beispiel Zentren hat an den verschiedenen Stellen, wie man es ja auch immer wieder versucht. Der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat zum Beispiel gesagt, wenn Leute mit dem Boot ankommen, natürlich muss man die retten, natürlich muss man die aufnehmen. Jens Spahn hat sich früher auch mal ähnlich geäußert, also SPD und CDU äußern sich da ähnlich, manche Politikerinnen und Politiker. Und dann nimmt man die auf und nach einer gewissen Zeit bringt man sie wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Und dann müssen sie dort die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Aber wenn man das tut, gilt man sofort als menschenfeindlich. Ich halte das aber für eigentlich alternativlos.
Aber wenn ich es zusammenfasse, dann würde ich sagen, einer der Gründe, warum Sie sagen, es gibt Grenzen der Aufnahmefähigkeit, ist eigentlich in erster Linie eine ökonomische Frage. Wir sind, die europäischen Volkswirtschaften, sind nicht mehr, bei Weitem nicht mehr so leicht wie 2015 dazu in der Lage, diese Zahlen zu bewältigen, auch und gerade aus ökonomischer Sicht.
In erster Linie ökonomisch. Natürlich gibt es aber auch andere Kriterien. Also wenn ich mir anschaue, und ich hatte nun sehr viel mit Menschen zu tun, die aus Afghanistan flüchten, als Reporter, da gibt es eine Menge Leute, denen sind wir wirklich schuldig, dass wir sie aufnehmen. Die haben den westlichen Truppen geholfen, die haben der Bundeswehr geholfen in Afghanistan. Die jetzt im Stich zu lassen, ist fatal. Die werden ja alle verfolgt. Aber ich habe auch im Zuge meiner Recherchen natürlich Leute kennengelernt, und das ist auch nicht so schwierig, die ausfindig zu machen, die den Taliban sehr nahestehen. Ja? Die also radikal denken, extremistisch denken, die
Die sind eben geflüchtet, bevor die Taliban wieder auf dem
Antikrieg kamen, nicht? Ja, und auch jetzt. Also ich meine, man kann Leute fragen, die den Taliban nahestehen oder es gibt ja keine Mitgliedschaft offiziell, man unterschreibt da kein Formular, aber die also sozusagen Taliban sind. Wenn die vor die Wahl gestellt werden, bleibe ich in Afghanistan unter meinen eigenen Leuten, unter den Taliban? Oder nutze ich die Chance, nach Europa zu gehen? Gibt es eine Menge, die sagen, ich gehe lieber nach Europa, trotzdem.
Auch wieder aus ökonomischen Gründen möglicherweise.
Aus ökonomischen Gründen, weil das Leben einfach ein besseres ist. Da muss man dann schon sagen, möchte man diese Leute hier haben? Und das finde ich sehr berechtigt, diese Frage. Die Frage ist natürlich, wie kann man das rausfinden? Ja? Also wie kann man in die Köpfe der Leute schauen? Das kann man nicht, das ist sehr schwierig. Also insofern, es wird immer ein Risiko geben und es wird immer Leute geben, die wir hier haben, die problematisch sind. Aber ich glaube, also neben dem Ökonomischen gibt es natürlich auch diese Thematik. Aber
bleiben wir vielleicht zunächst beim Ökonomischen, denn es ist ja tatsächlich so, dass sich die Wirtschaftsdaten in unseren Ländern, also Deutschland, Österreich, Mitteleuropa, immer mehr verschlechtern. Und ich schlage vor, dass wir uns genau zu dem Thema einen kurzen Überblick anschauen.
Die EZB zieht die Zinsschrauben an und das zum 10. Mal in Folge. Denn die Teuerung ist weiter viel zu hoch. Das setzt nicht nur Kreditnehmern zu, sondern auch die Wirtschaft gehörig unter Druck. Deutschlands Wirtschaft schrumpft bereits. Namhafte Experten warnen. Das steht auch Österreich bevor, denn Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Allein in den ersten 6 Monaten des heurigen Jahres mussten hierzulande im Einzelhandel 6.400 Betriebe schließen. Denn bei einer Inflation von 7,5% überlegen es sich viele mittlerweile dreimal, bevor sie einen Euro ausgeben. Und Vertreter aus der Industrie warnen. Die hohen Energiepreise infolge der Energiewende zwingen immer mehr Produktionsbetriebe dazu, unser Land zu verlassen. Steht uns das dicke Ende erst bevor?
Frau Paganini, ich glaube, das ist kein Zweifel. Die Zeiten werden für sehr viele Menschen immer härter. Immer mehr Menschen können sich immer weniger leisten, können auch die täglichen Kosten der Infrastruktur immer schwerer tragen. Ist es dann nicht tatsächlich ein wichtiges Argument von Herrn Kasim zu sagen, die Aufnahmefähigkeit, man hat es oft so kulturell diskutiert, oder? Die letzten Jahre, und jetzt ist es handfest, und man sagt, Aufnahmefähigkeit ist auch eine Frage, was kann man auch ökonomisch und infrastrukturell leisten, weil was ist auch diesen Flüchtenden oder Migrierenden genutzt, wenn sie in eine Situation kommen, in der es dann eigentlich mit der Bevölkerung in dem Land einfach eine irrsinnig harte Auseinandersetzung über immer weniger Ressourcen gibt?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber Sie haben ja eigentlich auch gerade gemeint, die ökonomischen Grenzen sind Ihres Erachtens nicht erreicht, sondern es geht mehr um die Haltung und um die Bereitschaft, ob wir die Leute eben noch integrieren wollen. Ich sehe auch da mehr das Problem. Darf ich vielleicht noch einen Satz?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Sie das richtig verstanden haben.
Nee, theoretisch, natürlich könnten wir sehr viel mehr zahlen.
Genau, das war doch Ihr erstes
Statement. Aber mein Punkt ist schon, dass man sagt, also ich meine, wenn man sieht, wie sehr Leute jetzt auch schon unter der jetzigen wirtschaftlichen Situation leiden, dass sie nicht bereit sind, und da kann man ja nicht als Politiker herkommen und als demokratisch gewählter Politiker herkommen und sagen, du hast das jetzt zu zahlen. Ich erinnere mich zum Beispiel, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja Leute zwangseinquartiert bei den Leuten zu Hause. Da gab es keine Geflüchtetenheime. So, da hat man denen das aufgedrückt. Das kann ich verstehen, dass man das nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat. Nur heute, finde ich, kann man nicht jetzt sagen, wir zwingen euch noch mehr. Ich glaube, es ist schon sehr viel getan worden. Man muss einfach schauen, was.
Und da steckt ja möglicherweise ein Problem in diesem Diskurs, nicht? Die Frage ist, ist es eine legitime Haltung zu sagen, uns geht es selber inzwischen so schlecht, vielen nämlich gerade auch oft den Gruppen, bei denen dann die Leute untergebracht werden, weil bei den Reichen werden ganz selten Flüchtlinge untergebracht. Die Frage ist, ist das ein legitimes Motiv, ein legitimer Grund zu sagen, wir tun das nicht mehr, weil wir können eigentlich nicht mehr wirtschaftlich, oder wird es dann geframed, auch in einer öffentlichen Debatte, dass man eigentlich nicht bereit ist, sie aufzunehmen, weil eigentlich kulturelle oder sogar rassistische Motive dahinter stecken. Daran entzünden sich ja eigentlich viele sehr giftige Diskurse, weil jemand, der sagt, es tut mir leid, meine Aufnahmefähigkeit ist erreicht, ich habe selber nicht mehr genug, dass denen dann im Grunde die Legitimität dieser Haltung abgesprochen wird.
Das ist das klassische, das Boot ist voll Szenario. Ja? Das wird ja auch in der Ethik ganz intensiv diskutiert. Nur meines Erachtens ist es in der Regel ganz selten so, dass wir wirklich in einem überfüllten Boot sitzen, das untergeht, wenn noch eine Person mehr einsteigt. Ja? Das ist also ein ganz, ganz seltenes Szenario. Das ist eben mehr, wie Sie sagen, das Framing, was man ganz gern verwendet, weil man sich damit auch im Grunde Entscheidungen erspart, die vielleicht unangenehm sind, die man diskutieren müsste. De facto gibt es ja nicht nur diese zwei Parameter. Ja? Es gibt nicht nur die Zahl der Migranten oder Flüchtlinge, die wir aufnehmen, und auf der anderen Seite wirtschaftlichen Wohlstand oder wirtschaftliche Probleme, sondern das spielt ja ganz, ganz viel hinein. Und es gibt viele Aspekte, die man anschauen muss und die man analysieren müsste, um eben Spielräume, die vorhanden oder nicht vorhanden sind, auszuloten.
Das heißt, aber dann brechen wir es runter auf die konkrete Frage. Herr Kasim sagt, seiner Einschätzung nach, im Unterschied zu 2015 haben wir heute diese Aufnahmekapazität für ähnliche Zahlen wie 2015 nicht mehr. Und Sie sagen, wir haben diese Aufnahmekapazität?
Das sage ich deswegen so nicht, weil ich keine Wirtschaftswissenschaftlerin, auch keine Politikwissenschaftlerin bin. Ja, ich bin Ethikerin. Ich sage einfach, meiner Meinung nach sind es nie nur harte Fakten. Es ist immer auch die Art und Weise, wie wir auf etwas schauen. Und die Art und Weise, wie wir auf das Problem schauen, scheint mir nicht ganz richtig zu sein.
Entschuldigung, darf ich dazu was sagen? Weil ich meine, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sind Leute wirklich gewillt zu helfen. Die haben geholfen wie verrückt. Das sind Leute, die wirklich versuchen, alles möglich zu machen. Und die sagen, all die Unterkünfte, die wir haben, sind voll. Und wir haben auch kein Geld mehr. Woher sollen wir es nehmen, jetzt was Neues zu bauen, wenn wir schon unseren eigenen Leuten sagen, wir können keinen sozialen Wohnungsbau machen? Also woher soll das kommen? Und ich bin auch kein Wirtschaftswissenschaftler, nur ich glaube und vertraue diesen Leuten, wo ich ja sehe, dass sie wirklich gewillt sind und viel getan haben, dass die sagen, wir können jetzt nicht mehr. Wenn die jetzt kommen, müssten wir tatsächlich Zelte aufbauen oder Container hinstellen. Aber ist das eine würdige Unterbringung?
Also ich glaube, da fehlt uns jetzt einfach, also mindestens uns beiden, die Expertise, um das wirklich beurteilen zu können. Sie beziehen sich auf Personen, mit denen Sie gesprochen haben, die in der Politik tätig sind. Ich könnte mich jetzt genauso auf irgendwie andere Personen beziehen, die auch in der Politik tätig sind und andere Ansichten vertreten. Gut, das führt uns nicht weiter. Ja?
Doch.
Na, also was ich versucht habe schon darzustellen, wir geben für ganz viele andere Dinge auch sehr viel Geld aus. Wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen, beispielsweise in Österreich 5 Milliarden Euro Steuergelder pro Jahr in klimaschädliche Subventionen. Es gibt immer mehrere Rädchen, an denen man drehen kann. Ich sehe eben das Grundproblem schon einmal in dem Herangehen, dass ich von vornherein die MigrantInnen als Bedrohung und als Gefahr sehe, ja, und nicht als Herausforderung, als die natürlich große Anstrengung bedeutet, möglicherweise, wenn man es falsch angeht, auch zu einer Überforderung werden kann, aber wo es eben auch etwas zu gewinnen gibt. Und Gesellschaften haben sich in der Geschichte immer weiterentwickelt durch Migration, durch Einfluss von neuen Kulturen. Also wir sollten einfach auch ein bisschen mehr die Chancen sehen. Und darf ich ganz kurz noch, ich habe nie gesagt, dass die rechtspopulistischen Regierungen das Ganze inszenieren. Ja,
sondern Sie haben kein Interesse daran, es zu lösen, damit sie weiter das Problem haben.
Ich würde es ein bisschen anders noch formulieren. Ich würde sagen, es entsteht für mich beim Beobachten der Eindruck, als ob man diese Eskalation gar nicht so unerfreulich fände.
Wie die Grünen die Klimaeskalation. Das ist genau dasselbe. Das ist Politik. Politik arbeitet so.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, aber bleiben wir zum Klima, kommen wir noch, bleiben wir jetzt dabei. Frau Achterberg, jetzt sind so zwei Haltungen. Die eine sagt, wir können das ökonomisch nicht mehr, weil auch in der Infrastruktur, in den Betreuungseinrichtungen wir das einfach nicht mehr leisten können. Und Frau Paganini sagt, wir geben eigentlich für viele andere Sachen auch Geld aus. Es ist nicht das Geld, es ist eher die Haltung zu dem Thema und zu dem Problem und auch zu den Menschen, die kommen. Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, neben der ökonomischen Belastung gibt es halt auch einfach den Willen der Bürger. Und die meisten Leute sind sehr tolerant und sehr haben diese Willkommenskultur von ein paar Jahren mitgetragen. Aber die Kommunen und die Städte sind am Anschlag und die Leute möchten das einfach nicht mehr. Wir hatten mehrere Fälle, zum Beispiel das Dorf Upal in Schleswig-Holstein, glaube ich. Sollte ein Containerdorf entstehen mit mehr Flüchtlingen, als das Dorf Einwohner hat. Und die Leute, die möchten das nicht. Das haben wir jetzt wirklich, das ist ja immer wieder die gleiche Berichterstattung. Landräte sind verzweifelt, Bürger sind wütend, AfD ist zur Stelle und die Leute wollen es einfach nicht mehr.
Also ich war in Upal und das sind 100 Leute, die dort untergebracht werden sollen in einem Dorf, in dem es eine ganz kleine Kommune mit 100 Einwohnern. Und das Fatale ist, die Leute sind nicht mal gefragt worden. Die sind einfach sozusagen über ihre Köpfe hinweg ist das gemacht worden. Und ich halte das für auf so viele Art und Weise, auf so vielen Ebenen für falsch, den Menschen, die dort leben, gegenüber den 100 Leute dorthin zu setzen, aber auch den Leuten, die man dorthin bringen will. Was sollen die denn in einem Ort wie Upal mit 100, wo nichts drumherum ist? Das ist eine Tankstelle, wo die sich betrinken können. Also insofern, das ist verrückt, es so zu machen.
Jetzt gibt es dann noch eine dritte Position in der Diskussion, im Diskurs, Herr Heinzelmeier, die sagt, auch wenn das so ist, auch wenn das ökonomisch immer schwieriger wird und wir eigentlich ökonomisch unsere Aufnahmekapazitäten erreicht haben. Ökonomische Fragen können nie Menschenrechtsfragen aushebeln. Und man kann nicht sagen, wir nehmen dich nicht auf, obwohl du verfolgt bist, weil wir sind ökonomisch nicht mehr dazu in der Lage.
Aber das größte ethische Problem ist für mich, dass diese ganze Diskussion, so wie wir sie bis jetzt geführt haben, und Sie haben es einmal angedeutet, nur ganz in einem Nebensatz, ist, dass wir dabei die Klassenspaltung in dieser Gesellschaft nicht mitreflektieren. Also das bedeutet ja, seit die Inflation ist die beste Form der Umverteilung, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und wer eigentlich in den Genuss, der Geflüchteten kommt, ja, das sind die Leute. Die Mittelschichten und die unteren Mittelschichten, also wenn ich Wien hernehme, in welchen Bezirken wohnen die? Die wohnen dort, wo die Unterprivilegierten sind, dort hat man die Probleme. Die Privilegierten wandern an den Stadtrand, so wie ich das gemacht habe. Ich habe in Ottakring gelebt, als Kind, ältere Tochter ging in eine Schule, da waren, wie man jetzt sagt, 5 Bio-Österreicher und 20 Zugewanderer, überwiegend Muslime. Die Kinder wurden dort Osama getauft und so. Ich habe dann irgendwann gesagt, Freunde, alles schön, ja, aber jetzt ist es Schluss, ja, und wie in meinem Freundeskreis viele, man übersiedelt dann und dort ist auch eine bunte, vielfältige Gesellschaft, aber es sind halt lauter Künstler, Botschafter und so weiter und so fort. Man ist in einer Privatschule, die Barriere ist 800 bis 900 Euro Schulgeld im Monat und schon ist man die Sache los und das halte ich für unethisch, ja, das halte ich für unethisch, weil auch die Leute, die das große Wort, ja, der Gesinnungsethik führen, wohnen komischerweise auch alle dort. Also ich habe mir jetzt angeschaut, wo zum Beispiel grüne Spitzenpolitiker oder Ex-Politiker wohnen. Da wohnt man dann im Häuschen am See. Und ich möchte gerne aus jedem Fenster den See sehen. Ja? Ja, wenn man dort wohnt, ja, da hat man das Migrationsproblem nicht und da hat man doch auch keine überforderten Kommunen. Ja? Aber die überforderten Kommunen und das Problem haben bei uns die Mittelschichten und die Mittelschichten erodieren momentan gerade. Also bitte nur, ohne dass ich jetzt da auch ein Ökonom bin, aber das kann man auch als Sozialwissenschaftler gut nachvollziehen. Die verarmen, es gibt Abstiegsängste. Ja? Für die hat man kein Geld. Ja? Ich meine, ich sage nur ein Beispiel, meine Eltern 88, 83, 4.000 Euro mit Nachzahlung für Heizung von einem Tag zum anderen. Ja? Also das sind alles Dinge, wo dann die Leute sagen, Freunde, ja, kümmert euch mal um meine ökonomische Situation und holt nicht auch noch mehr Leute rein, ja, die dann Geld kosten. Ich meine, sowas denken die Menschen. Ich weiß, dass das jetzt auch ethisch sehr fragwürdig ist, wenn man so denkt, weil man muss auch teilen, wenn man wenig hat. Aber nur die Bereitschaft ist gering und irgendwann ist einmal Schluss.
Aber
ja,
dann, und da sind wir jetzt. Aber ist dann nicht in der Situation eine wirklich entscheidende Frage, wie sieht eigentlich das Zahlenverhältnis zwischen denen aus, die sozusagen den menschenrechtlichen Anspruch, Schutz und Hilfe haben, und denen, die, kann man individuell immer nachvollziehen, hierher kommen mit der Aussicht auf ein besseres Leben oder auch sogar auf Sozialleistungen. Wir sagen, hier kann ich, auch wenn nicht einmal, wenn ich in Beschäftigung komme, mit dem, was ich an Sozialleistungen kriege, meine Familie im Herkunftsland immer noch unterstützen. Im Grunde ging es nicht darum, diese Zahlenverhältnisse einfach einmal irgendwie ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen. Was glauben Sie, was ist das Verhältnis?
Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich glaube, es ist natürlich völlig berechtigt zu sagen, ich möchte in ein anderes Land gehen, weil es mir dort wirtschaftlich besser geht. Aber dann muss das auf einem geregelten Wege passieren. Und ich meine, in Deutschland ist das zum Beispiel ja über Jahre passiert mit diesem Gastarbeiterabkommen. Das ist auch so ein Ding, wo man sich fragt, erstens, man nennt Leute, die kommen, nicht Gast, aber Gäste lässt man nicht arbeiten. Das ist ein merkwürdiges Wort. Das sind Leute, die sind gekommen, die haben gearbeitet und dann glaubte man allen Ernstes, dass diese Leute nach ein paar Jahren, wenn sie hier gearbeitet haben, Kinder bekommen haben, sich etabliert haben, Wurzeln geschlagen haben, den Menschen schlagen Wurzeln, wieder weggehen. Sind sie aber nicht. Und das ist fatal, so zu denken. Das heißt, man muss dann schon Regelungen finden, wenn man Leute holt, dass man davon ausgeht, die werden Teil unserer Gesellschaft. Das gibt es im Moment zum Beispiel gar nicht.
Aber bei uns ist es ja so, dass fast alle, die momentan reinkommen, kommen zunächst über den Weg eines Asylverfahrens rein. Das ist die einzige Möglichkeit, zunächst mal hier zu bleiben, indem man Asyl ansucht, und dürfen während des Asylverfahrens gar nicht arbeiten.
Total.
Und wenn sie anerkannt sind, dann beginnt dieser Prozess und wenn sie nicht anerkannt sind, dann beginnt noch ein schwieriger Prozess, weil dann sind sie in so einem Niemandslandstatus, sie können nicht abgeschoben werden, sind aber auch nicht wirklich hier. wonach sich die Frage stellt, ist das eigentlich Plan? Es gibt diesen Kampfbegriff eigentlich in der Debatte, Zuwanderung ins Sozialsystem, Pull-Faktor Sozialsystem. Auch die Frage, gibt es den nicht? Ist Deutschland ein Land, in dem durch die Sozialleistungen sowas wie ein Pull-Faktor da ist, dass Leute kommen, die überhaupt nicht verfolgt sind, aber wissen, dass ein Asylantrag der einzige Weg ist, zumindest auf einige Zeit Fuß zu fassen in dem Land?
Also das beobachten wir gerade jeden Tag. Also da braucht man nur einen Menschen von der Bundespolizei fragen. Wir haben an der Grenze zu Polen und Tschechien jeden Tag kommen Menschen, die sich als Asylbewerber bezeichnen, ihre Pässe wegwerfen und sagen, ich möchte Asyl haben. Die kommen aber über sichere Staaten. Also es gibt eine Anerkennungsquote für Asylbewerber im 1%-Bereich. Die Leute bleiben dann trotzdem, aber Asyl ist ja eigentlich für politisch verfolgte Menschen. Das muss man erst mal nachweisen. Und das können die meisten nicht. Das sind eigentlich Migranten und dann oft endet das mit der Zuwanderung ins Sozialsystem. Es gibt aber auch viele bürokratische Hürden, warum die Leute nicht sofort arbeiten können in Deutschland.
Darf ich gerade einen Punkt einwerfen? Ich habe jetzt ein bisschen zugehört und mir ist aufgefallen, dass Sie eigentlich alle indirekt meine Position gestärkt haben. Sie haben nämlich eine ganze Reihe von Problemen genannt, die überhaupt nicht mit der Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, zusammenhängen. Sie haben davon gesprochen, dass in diesem besagten Dorf die Menschen überhaupt nicht gefragt worden sind, ob sie einverstanden sind mit dieser Flüchtlingsunterkunft, dass man mit ihnen nicht gesprochen hat, also ein Kommunikationsproblem. Ja? Sie haben darüber gesprochen, dass es dem Mittelstand schlecht geht, dass Pensionisten sich Sorgen machen müssen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, ob sie mit ihrer Pension überhaupt es auslangen finden, ein sozialpolitisches Problem. Und Sie haben jetzt davon gesprochen, dass Sozialleistungen, die man bekommt, ein Pull-Faktor sein können oder andererseits, dass Leute, die hier arbeiten wollen, nicht arbeiten dürfen. Also Sie haben eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, sehr richtig, ja, aus meinen Augen, die aber eben überhaupt nicht damit zusammenhängen, ob 1.000, 2.000, 5.000 Leute mehr oder weniger in Italien ankommen.
Das habe ich aber schon gesagt.
Doch, das ist ein Missverständnis.
Das hängt schon damit zusammen.
Nein, Moment, dann haben Sie mich jetzt vielleicht
gerade. Aber wie meinen Sie das, dass das nichts mit der Zahl zu tun hat?
Es ist nicht nur die Zahl. Wir haben damit begonnen mit der Diskussion, jetzt ist zu viel und die Zahl ist einfach zu groß, es geht nicht mehr. Oder? Das war so die Position. Und ich will jetzt nur darauf hinweisen, dass Sie trotzdem, dass Ihre Position ist, alle in Ihrer Argumentation andere Gründe bemüht haben, sich auf andere Gründe bezogen haben, die Situation so dramatisch machen.
Die aber doch alle mit den Zahlen zu tun haben.
Genau. Also in dem Fall mehr Flüchtlinge dann als Dorfbewohner.
Da haben Sie, Ihr erstes Argument war, die Leute wurden nicht gefragt, man hat mit ihnen nicht geredet.
Das ist ein Problem.
Genau. Und das Hauptproblem ist,
dass die Zahl nicht verkraftbar ist für 100
Einwohner. Im Verhältnis.
Nicht im Verhältnis.
Also jetzt ist der nächste. Fünf Leute, Asylbewerber, wären in Ordnung gewesen vielleicht, aber 100 bei wie viel wohnen in dem Dorf ist einfach eine Überforderung.
Dorfbewohnern nicht zu sprechen, ist in keinem Fall in Ordnung. Das wäre in jedem Fall ein Problem gewesen.
Aber das heißt, ich hatte doch nicht, dass es nichts mit den Zahlen zu tun hat.
Die Zahl ist natürlich
auch ganz genau. Ja. Alles, was ich sagen will, ist, dass es am Anfang von unserer Diskussion so dargestellt wurde, als sei nur die Zahl das Problem und irgendwann ist einfach Schluss. So, jetzt ist einfach zu viel.
Die Zahl in Kombination mit der Situation, so ist es doch immer nicht.
Und das ist das, worauf ich hinweisen will, dass es eben auf ganz, ganz viele andere Aspekte auch ankommt und wir uns deswegen auch nicht so sehr auf die Zahlen fokussieren sollten, sondern all diese Probleme, die bestehen, müssen angegangen werden.
Aber an einem Tag, ich meine, am Dienstag sind 5.000 Leute in Lampedusa angekommen, so viel wie noch nie.
Ja.
Und das ist natürlich ein Punkt, natürlich, da muss man über die Zahlen reden.
Ich sage auch nicht, die Zahlen sind kein Problem.
Ich bin völlig bei Ihnen, wenn es darum geht, also dass man das als Herausforderung sieht und vor allem die Sprache. Also ich finde diesen Begriff von Herrn Salvini in Italien, das sei ein Krieg gegen Italien, das finde ich unsäglich.
Das ist furchtbar.
Furchtbare Sprache. Und ich bin auch gegen Flüchtlingswelle, so als wäre das eine Naturkatastrophe, die bei uns hereinbricht und so. Das halte ich für falsch. Aber die Zahl an sich ist natürlich auch ein Problem. Das muss man nicht nur eine Herausforderung, ich finde es auch ein Problem.
Und wenn man sagt, die anderen Probleme gibt es alle, dann wird man möglicherweise schon sagen müssen, dass die Zahl der Teilaspekt ist, der es dann zum Kippen bringt, weil es gibt überall Probleme in der Kommunikation mit den Menschen, in den Sozialleistungen, in der wirtschaftlichen Dinge. Und das so ein Krieg dann mit der Zahl. Die Zahl ist dann wohl der Trigger, der dann irgendwann sagt, es geht nicht mehr.
Und schauen Sie sich, Sie können sich ja die Statistiken anschauen. Man sieht sowohl in der Sozialstatistik, also wir wissen ja ganz genau, welche Ethnien besonders stark im Sozialsystem hängen bleiben. Das können wir ja alles, können wir uns alles anschauen. Wir sehen bestimmte Auffälligkeiten in der Kriminalstatistik. Also das sind alles Dinge, ich möchte das jetzt nicht so raushängen lassen, weil das ist ja nicht das Wesentliche. Ja. Aber nur, man sieht die Effekte. Und auf der anderen Seite, man sieht auch einen zweiten Effekt. Man sieht auch die politischen Reaktionen. Auf was wollen wir noch warten?
Auf das ja? wollte ich gerade hinkommen.
In Österreich hat die FPÖ 32%. Ja. Das sind ca. 2 Millionen Österreicher und Österreicherinnen. In Deutschland hat die AfD liegt's bei 22%, das sind 12 Millionen Leute. Ja? Und die einzige Idee, die man dazu hat, ist, man will diese Partei verbieten. Das ist ja eine Absurdität. Ja? Also ich denke mal, wir müssen doch auch schauen, was erzeugen wir da für ein politisches Klima, ja? Und welche Wählerbewegungen verursachen wir. Und da kann man doch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Da kann man nicht sagen, das ist das Böse. Ja? Aber man muss auch reflektieren, wo erzeuge ich das Böse mit eigentlich. Ja. Also wo bin ich eigentlich auch ein Dynamo, der diesem bösen Energie zuführt?
Und da kommt dann der Punkt, wo Sie vielleicht in der Diskussion die Katze in den Schwanz beißt, weil die einen sagen, das ist generiert von den rechten und rechtspopulistischen Parteien. Das Problem wird viel größer dargestellt, als es eigentlich ist. Und deswegen ist das so ein quasi Problem in der öffentlichen Debatte so groß. Und die anderen, die sagen, nein, die haben nur so viele Stimmen, weil das ein tatsächliches Problem ist und niemand bereit ist anzuerkennen, dass es ein tatsächliches Problem ist. Ist. Und diejenigen, die sagen, es ist wirklich ein Problem, die kriegen dann halt die Stimmen.
Ne? Naja, es muss ja nicht immer bei Erklärungen entweder oder sein. Also in der Regel sogar ist es nicht so, dass bei verschiedenen Erklärungen entweder oder zutrifft, sondern beide treffen irgendwo am Punkt. Ja? Und ich finde, wir sollten halt eben auch im Blick haben, dass die Art und Weise, wie wir uns dem Problem, das natürlich besteht, ja, also ich leugne das gar nicht, wie wir uns dem nähern, wie wir darüber sprechen und der Zulauf zu rechts- oder extrem rechten Gruppierungen, der liegt sicher nicht nur an der Anzahl der Flüchtlinge bei uns und an der schlechten Bewältigung von der Situation, sondern da gab es auch andere Krisen. Ja, es gab Corona, es gibt den
Ukraine-Krieg. Aber Migration ist der Grund Nummer eins.
Ist der wichtigste Grund, das aus den Umfragen kann ich nicht das sagen.
Es ist aber nicht monokausal, würde ich nur sagen.
Nein, aber es ist der wichtigste Grund, den die Leute nennen.
Ja, und ich finde, das größte Problem, was ich sehe als Bürger im Grunde genommen, ist, dass alle anderen Parteien möglichst nicht darüber sprechen. Aus Angst, dass man im rechten Eck steht. Und ich finde, man muss vernünftig darüber reden und eben sagen, es ist kein Krieg oder sonst was, aber es ist ein Riesenproblem und wir müssen darüber reden. Sie trauen sich nicht und dann kommt eben jemand von der AfD und stellt sich, Stichwort, Sie erwähnten das, Kriminalität unter bestimmten Gruppen. Traut sich kaum jemand zu sagen, weil das heißt dann immer, die Ausländer sind kriminell. Sind sie nicht, aber es gibt natürlich in bestimmten Gruppen größere Probleme. Traut sich niemand anzusprechen, dann kommt Frau Weidel, Alice Weidel von der AfD, stellt sich im Bundestag hin und spricht von Kopftuchmädchen und Messermännern. Auf eine herablassende, herabwürdigende Art und Weise. Und was nehmen aber die Menschen wahr? Die nehmen das Herablassende gar nicht so wahr, sondern die denken sich, das ist die einzige Partei, die das Problem angeht. Keine andere
Rede
darüber.
Also aus der CDU gibt es jetzt in der jüngsten Zeit ein paar Vorstöße. Es gab den Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Thorsten Frey. Es braucht ein Kontingent und eine Umkehr auf europäischer Ebene in der Asylpolitik. Problem ist halt, dass die Leute natürlich der CDU, die an dieser Politik jahrelang in der Ära Merkel beteiligt waren, nicht mehr vertrauen. Aber ich würde sagen, die Union und auch die FDP haben den Schuss gehört, was die Migrationspolitik angeht. Die hören die Leute und da gibt es jetzt wenigstens ein paar Vorschläge.
Und der CSU-Ministerpräsident von Bayern sagt, Österreich ist das Vorbild in der Migrationspolitik. Hat er recht?
Naja, eher nicht. Aber weil wir haben halt das Glück, dass die da durchmarschieren. Ja? Das ist ja genau das, was auch die Sigi Maurer so hervorhebt. Die bleiben ja nicht. Ne? Also wir geben es halt weiter. Also wir haben 2015 haben wir es zur Grenze gebracht und gesagt, hier ist der Weg.
Michael Häupl hat damals gesagt, Wien ist die Außenstation auf der Völkerwanderung.
Ja, genau. Und das, also die gehen halt nach Deutschland. Deutschland ist halt attraktiver. Ja? Und deswegen sind wir sie los. Aber nur das geht ja auf. Nicht, weil irgendwann werden die Deutschen sagen, wir machen die Grenzen dicht und kontrollieren das, da gibt es eh schon die ersten Überlegungen dazu. Ja. So, dann kann man nichts mehr weiterleiten und weiterlenken. Und das ist aber ein Sittenbild der Europäischen Union, das sich da zeigt. Nicht? Man sollte die Probleme gemeinsam lösen und nicht sagen, na, zu uns kommen sie nicht. Das ist ja eine politische Kapitulation. Ja. Das ist ja politische Dekadenz, sowas überhaupt zu sagen. Die Europäer müssen endlich einen gemeinsamen Weg finden. Das ist das Wichtige. Ja. Und dieses Theater in der EU, das muss Schluss haben. Und ich bin aber hoffnungslos, dass das in nächster Zeit funktionieren wird.
Aber wir gehen die ganze Zeit, gehen Sie nur davon aus, dass es sich um eine Belastung handelt und dass man die Menschen loswerden muss, dass es gut ist, wenn sie durchziehen, dass wir sie dann eben wieder losgeworden sind. Wir sehen auch hier im Hintergrund ständig Bilder, die negative Emotionen wecken. Ja, man könnte auch Bilder zeigen von gelungener Integration. Man könnte auch die Chance sehen, die eben, also jeder Mensch bringt ja auch etwas mit. Also ich nehme jetzt mal wirklich kriminelle Personen aus. Aber grundsätzlich, warum gehen wir denn davon aus, dass Österreicherinnen und Österreicher, Deutsche wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind und Menschen, die aus Afrika kommen, nur eine Belastung sind. Es sind, die belasten uns, die machen, wegen ihnen sind die Probleme da, wegen ihnen haben die Rechtsparteien Zulauf. Also es ist die ganze...
Den Menschen hat jetzt, glaube ich, niemand die Schuld gegeben. Es ist ja eher die
Politik. Naja, aber wenn die... Genau,
die konkurrieren
aber wenn die Menschen,
im Wohnraum,
wenn wir uns darauf einigen, also dass die Menschen wertvoll sind, ja?
Ja, das ist keine Frage.
Okay, ja, aber dann sehe ich nicht das große Problem, warum wir nicht mit ihnen zusammenleben können.
Weil es keinen Konsens dafür
gibt.
Weil es Wohnraumprobleme gibt und infrastrukturelle Probleme gibt,
ja, genau, aber
Geldprobleme, Verteidigungsprobleme.
Und dann sind wir eben doch wieder bei den Zahlen, nicht?
Ja, aber um
jeder einzelne wertvolle Mensch im Gegenüber zu einem einzelnen österreichischen, deutschen Bürger wird wahrscheinlich kein Problem haben, das kennt man ja auch. Es gibt sehr viele Einzelne, die immer noch bereit sind, Gott sei Dank, sich um Menschen zu kümmern, die hierher kommen. Aber ich würde sagen, als Sukkus aus dem Gespräch, es ist eben dann doch ein Problem der Zahl, weil ich das mit 10.000 und 20.000 dann nicht mehr machen kann. Da kann der Einzelne nicht mehr. Da gibt es dann ein strukturelles Problem. Ist das nicht so?
Auch, na, natürlich. Ich habe ja auch nie gesagt, dass es kein Problem der Zahl ist. Ich habe nur gesagt, es ist nicht die Zahl, die alles ausmacht, sondern es ist ganz viel, wie gehen wir damit um? Was haben wir sonst für andere Probleme? Wie gehen wir die an? Und eben auch, wie reden wir drüber? Wie nehmen wir das wahr?
Stimmt.
Sehen wir auch eben das Wertvolle in dem Afrikaner, der zu uns kommt?
Übersehen Sie da was, Herr Heinzel?
Nein, ich sehe es überhaupt nicht. Ich sage es ganz klar. Ich schaue mir nur die Daten an und schaue mir an, wie die Leute darauf reagieren. Und ich schaue mir an, wie die Wählerströme sind und was politisch daraus erwächst. Ja, ich sehe prinzipiell natürlich ein Potenzial bei allen Menschen. Und auch alle, die da zu uns kommen, das sind überall. Also das wäre ja wirklich unethisch, inhuman, fürchterlich. Ja? Aber nur, ja, wir haben das Problem, dass es eben dass die Masse zu groß ist und nicht nur das, ja, das könnte man vielleicht lösen, weil es ungerecht, ungleich verteilt ist. Wir müssen zu einer besseren Verteilung kommen. Also ich bin dann still, wenn in Hitzing genauso viele Migranten leben wie in Simmering, bezogen auf die Bevölkerung. Dann ist für mich das Problem gelöst. Und wenn auf die europäischen Länder, die auch gleichmäßig und gerecht verteilt sind, dann hat jeder seinen Anteil und dann kann man gemeinsam versuchen, damit fertig zu werden, so wie es jetzt ist, dass sie alle abputzen, ja, und über dem Ganzen irgend so eine gesinnungsethische Rede schwebt. Ja, ne, und auch dieser Versuch, das Thema überhaupt nicht mehr anzusprechen, weil es eh nur den Rechten nützt. Ja. Also das ist ein Weg, den kann man nicht weitergehen. Also da muss einmal Umkehr geben. Da müssen wir jetzt einmal sagen, jetzt stoppen wir das Ganze einmal alles und fangen wieder neu an.
Darf ich Sie fragen, diese Probleme, das sind doch unsere eigenen. Oder?
Ja, sicher, aber
genau.
Unsere eigenen
müssen
auch lösen.
Ganz genau, das sind unsere eigenen und die werden sichtbar in der Situation, wo eben mehr Menschen zu uns kommen wollen. Aber die sind nicht da aufgrund der Menschen, das ist nicht die Schuld von der Familie mit ihren 5 Kindern, die jetzt da kommen, dass wir nicht fähig sind, die Menschen gerecht zu verteilen.
Das ist nicht deren Schuld, aber die Probleme werden trotzdem größer, wenn am falschen Platz zu viele
Natürlich,
Menschen
Natürlich, aber man muss die Probleme dort bekämpfen, wo ihr Ursprung ist. Und nicht dort, wo sie sichtbar
aber
werden.
Aber das ist ja über die letzten 30 Jahre die Dauerrede, sonntags vor allem von den Politikern. Wir müssen schauen, dass in den Herkunftsgebieten die Bedingungen besser werden und. Es passiert nichts. Am Ende kommen wir immer wieder nach Lampedusa und dort sind zu viele Leute und das Spiel geht wieder von vorne los. Ich fürchte auch, dass wir das hier nicht lösen können. Momentan darum schlage ich vor, dass wir zum zweiten größeren Thema in dieser Woche gehen. Und das war das Thema Klimaschutz. Das ist ja schon länger ein großes Thema. In dieser Woche war es größer, weil am Freitag weltweit zu einem Klimaschutzaktionstag aufgerufen wurde. Weltweit waren das einige Millionen. In Wien waren es, glaube ich, 20.000, wenn es sind die offiziellen Angaben, und dann noch 10.000 an anderen Orten. Man wollte Druck auf die Politik aufbauen, dass es zu mehr Klimaschutzmaßnahmen kommt. Waren Sie auch dabei?
Ja, ich war auch dabei, aber nicht sehr aktiv, weil ich noch einen weiteren Termin hatte. Ich habe mir in Salzburg die Kundgebung angeschaut.
Hätten Sie es immer dann 20.000 in Wien, 10.000 im Rest Österreichs? Nicht, würde ich jetzt sagen, nicht wahnsinnig viel angesichts quasi der Größe des Themas und der medialen Präsenz des Themas. Worauf führen Sie das zurück, dass dann eigentlich relativ wenige Leute so einem globalen Aufruf in Österreich folgen?
Ich würde sagen, es ist insgesamt eine große Frustration bei vielen Menschen, die sich engagiert haben, viele junge Leute, die sich bei Fridays for Future engagiert haben und die einfach gesehen haben, dass das Engagement nicht wirklich Frucht getragen hat. Also die Fridays haben wirklich Millionen Menschen auf die Straße gebracht und das Ergebnis war, dass wir nach wie vor unsere selbstgesteckten Klimaschutzziele nicht einhalten. Ja? Dass wir weit hinter dem zurückfallen, was eigentlich internationale Abkommen wären, bereits ratifizierte Abkommen wären. Und da ist einfach bei vielen Menschen eine Frustration, die sagen, das bringt sowieso nichts.
Eine These, warum das weniger sind und weniger werden, ist, dass auch immer mehr Leute den Eindruck haben, dass angesichts, wir haben es schon vorher angesprochen, der schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage für alle und der schlechter werdenden Wirtschaftsdaten, das Thema Klimaschutz wieder in den Hintergrund gerät, so wie es ja bei anderen Krisen dann auch wieder in den Hintergrund gerät, wo man den Eindruck hat, es ist eigentlich ein Schönwetterthema. Wenn es sonst keine Probleme gibt, ist es ein ganz großes Thema. Wenn es sonst große Krisen gibt, geht es in den Hintergrund. Stimmt diese Dynamik?
Kann ich bestätigen, das ist genau das, was Sie sagen. Ja. Aber es geht nicht nur um die Frustration, sondern es geht auch darum, dass die Leute andere Prioritäten setzen müssen. Ja. Also das heißt, das Thema heißt jetzt Selbsterhaltung statt Selbstentfaltung. Die Klimademonstration hat was zu tun mit Selbstentfaltung, mit idealistischem Engagement. Und jetzt kämpfen eigentlich viele um ihren sozialen Status. Ich würde nicht sagen, die kämpfen ums Überleben. Aber die haben Abstiegsängste, müssen sich einschränken. Ja. Auch die Jugendlichen merken das, die Eltern können oft die Wohnung nicht mehr bezahlen, in der sie jetzt in der Stadt zum Studieren sind, müssen wieder nach Hause zurückkehren. Also da gibt es eine Fülle von Problemen und die lasten halt auf den Menschen. Und da sagt man, naja, also das Klima ist schon wichtig, aber, und das sagen unsere Studien, andere Dinge sind genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Und da geht es wieder um die großen Themen, die Teuerung, es geht um den Ukraine-Krieg, es geht um wirklich klassisch materialistische Wertefragen, wie die Kriminalität und etc. Ja? Und der zweite Punkt, auf das möchte ich noch sagen, und das ist jetzt eine Problemstellung für die Ethikerin, ja? Weil da habe ich immer wieder Diskussionen darüber. Das Problem ist, dass von dieser Klimabewegung vieles auf der Symbol- und Diskursebene stattfindet. Ich habe jetzt eine Studie gemacht, die veröffentlicht keine österreichische Zeitung, das kann ich vergessen. Ja? Da kommt raus, ja? Die unter 30-Jährigen, ja, wenn die in den Urlaub fahren, ja, fahren 11% von ihnen mit der Bahn, ja, und auch in den Bildungsschichten, dort wo ja, das ist ja quasi der Kern dieser Klimabewegung, auch dort. Ja, also das heißt, das ökologische Handeln, ja, oder das Klima sensible Handeln, ja, das bleibt leider auf einer Diskursebene biegen und ich habe oft das Gefühl, ich war ja auch bei der Klimademonstration, ja, also das ist ein schönes Happening und man hat ein Gemeinschaftsgefühl und ich glaube auch, dass die Menschen Angst haben, das ist gar keine Frage, ja, aber nur, dass das dann im alltäglichen Leben, ja, zu einer Verhaltensänderung führt, ja, und dann jeden Tag präsent ist, ja, dass man da jetzt auch auf der eigenen persönlichen Handlungsebene was tun muss, so, da ist man weit davon entfernt. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil da geht es dann um die Glaubwürdigkeit dieser Bewegung auch. Ne?
Das andere ist, Frau Achterberg, es gibt ja dann auch Bedenken quasi von Ökonomen, aber auch von Politikern, dass man sagt, wenn wir diese verschärften Maßnahmen, die da für unsere Breiten gefordert werden, wo das CO2-Problem bei uns dann doch vergleichsweise in den letzten Jahren effizienter bearbeitet wurde als in anderen Weltgegenden, dann ist eigentlich der einzige Effekt davon, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen, ohne jetzt im globalen Maßstab wirklich viel an der CO2-Bilanz ändern zu können. Sehen Sie das auch so?
Ja, es ist ja fast noch schlimmer. Also Deutschland, die Industrie wandert ab, weil es hier zu teuer ist zu produzieren. Wir haben die meiste Zeit haben wir die höchsten Stromkosten der Welt. Und dann gehen sie in ein Land mit viel schlechteren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, schlechteren Umweltstandards und pusten da CO2 in die Luft. Also damit hat man natürlich überhaupt nichts gewonnen, im Gegenteil.
Herr Kassim, Herr Heinzelmeier sagt, es bleibt alles sehr auf der Symbolebene, was den Protest betrifft und auch das Pro-Klimaschutz. Und der Vorwurf an die anderen ist, dass das auf der Politik eigentlich das Gleiche ist, nicht? Was ist das größere Problem, dass die Politik nur so quasi pro forma oder auf der Symbolebene pro Klimaschutz handelt? Oder dass eigentlich diese Demonstrationen auch einen symbolischen Charakter haben und die Glaubwürdigkeit im eigenen Leben, so wie Sie sagen, gar nicht ankommt?
Also Demonstranten können ja im Grunde genommen nur auf der symbolischen Ebene bleiben. Das ist ja Sinn und Zweck einer Demonstration. Und ich teile die Anliegen von Fridays for Future voll und ganz. Und inhaltlich, glaube ich, bin ich auch, aber doch würde ich sagen, auch das, was Last Generation macht, dafür. Ich finde die Art und Weise, wie die protestieren, absolut kontraproduktiv. Ich habe gerade heute Bilder gesehen, wo sie das Brandenburger Tor besprüht haben mit Farbe. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen denken, Klimaschutz sei eine Sache von depperten Leuten, von Vandalen und Anarchisten. Und das ist ja falsch. Wir müssen das alle tun. Politik, der zweite Teil Ihrer Frage, ob Politik auch auf einer symbolischen Ebene bleibt. Nein, ich glaube, Politik macht schon recht viel. Auch ich lebe jetzt ja in Österreich, in Wien, aber verfolge deutsche Politik, was da gemacht wird mit Heizungsgesetz und so weiter. Und da wird schon sehr viel gemacht. Aber da sehe ich das Problem, dass sehr schlecht kommuniziert wird. Es wird so kommuniziert, dass die Leute denken, oh Gott, ich muss jetzt meine Heizung austauschen und in ökonomisch schwierigen Zeiten muss ich da jetzt 25.000 oder 100.000, kursieren verschiedene Zahlen, Geld ausgeben, Euro ausgeben für eine Heizung, die ich gar nicht brauche. Das stimmt ja so nicht. Man müsste es klüger kommunizieren. Und dann hat dieses ganze Thema natürlich tatsächlich ein kommunikatives Problem. Denn die Wahrheit ist ja, wir sagen, ihr müsst jetzt das und das und das und das tun. Und wenn ich bin kein Klimaexperte, deswegen kann ich das gar nicht so, ich kann nur wiedergeben, was Leute sagen und kann über die Kommunikation reden. Aber wenn ich das richtig verstehe, sind die Folgen unseres Handelns vielleicht in 30 Jahren ein bisschen zu spüren.
Global.
Global.
Ja.
Wenn wir was machen, überhaupt. Und das ist natürlich kein wirklich.
Wenn wir hier was machen.
Und das ist natürlich kein großer Motivationsschub für die Leute zu sagen, okay, dann gebe ich halt 50.000 Euro für eine Wärmepumpe aus.
Das Richtige.
Das heißt, man schafft es auch tatsächlich faktisch sehr schwer, Leute zu überzeugen. Mhm. Aber was ist die Alternative? Nichts tun kannst du auch
gut,
nicht.
Na gut, das hat dann auch einen sehr ein pädagogischen Charakter. Das stört auch viele Leute. Die sagen, warum muss eigentlich die Politik so weit und so fein granular ins Leben der Menschen reinreagieren und zu sagen, du darfst diese Heizung haben, diese Heizung darfst du nicht haben, die musst du bis dort haben, dein Auto muss bis dorthin so ausschauen und wir machen das alles, damit wir sozusagen die Überlebensfähigkeiten des Planeten gewährleisten. Man könnte auch sagen, es gibt Politik setzt Rahmenbedingungen und es kommt schon immer noch auf das individuelle Leben an.
Ne? Darf ich da mal kurz reingrätschen? Es kommt auch aufs individuelle Leben an, nur die Klimakrise hat meines Erachtens eine Dimension, dass es nicht genug ist, wenn einzelne Personen sich für die Bambuszahnbürste entscheiden. Ja? Oder mit dem
ohnehin
Fahrrad.
Keine gute Idee, CO2.
Wie auch immer, ja. Oder mit dem Fahrrad fahren. Es ist gut, wenn wir alle auf unseren persönlichen CO2-Fußabdruck achten und mit dem Fahrrad fahren und mit dem Zug fahren. Aber es wird nicht genügen. Und es wird zwar deswegen nicht genügen, weil es in der jetzigen Situation ganz klar Gewinner und Verlierer gibt. Wir wissen, dass die reichsten 10% der Menschen die Hälfte vom CO2-Ausstoß ungefähr erzeugen. Und da geht es nicht darum, Menschen, die schon in prekären Lagen sind, irgendetwas noch wegzunehmen, sondern es geht darum, Lobbyinteressen zu beschneiden und klimaschädliche Subventionen endlich einzustellen. Man bezeichnet das auch als low-hanging fruits, also als Früchte, die niedrig hängen und deshalb sehr einfach zu pflücken wären. Und da brauche ich kein Risiko für meine Volkswirtschaft in Kauf nehmen, da muss ich nur beherzt politisch handeln.
Ja, ich würde nur eines sagen, bin ich d'accord, aber wir sehen bei der Klimaproblematik genau dasselbe Grundproblem wie bei der Covid-Problematik. Und zwar, wir denken, bei der Covid-Problematik haben wir nur medizinisch und virologisch gedacht und haben die sozialen, kulturellen Folgen haben wir nicht betrachtet. Ja? Also auch die Folgen für unterschiedliche gesellschaftliche Schichten lagen nicht. Und das ist da jetzt genau dasselbe. Ja? Also wenn man zum Beispiel, man muss halt auch deutlich darüber reden und dann braucht man Konzepte dafür. Wenn ich den Braunkohlebergbau in Deutschland, wenn ich den abschaffe, dann entsteht dort ein arbeitsloses Proletariat, ein Prekariat. Und das sind oft 40.000, 50.000 Leute. Ja? Und wenn man dann sagt, wenn man von der Klimabewegung hört, na, die haben, es gibt eh Hartz IV, da sollen sie hingehen, ja? Dann ist das ein bisschen sozial unsensibel. Und genau ist es genau hier in Österreich bei dieser Klimademonstration ist es genau das Gleiche. Es gehen die Privilegierten demonstrieren und auf der anderen Seite redet man über das Heizungsgesetz und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, muss man anständig kommunizieren. Aber sage ich nur ein Beispiel. Ja? Zwei alte Leute wieder, 88 und 83, die Gasheizung ist kaputt. Ja? Man holt jemanden, braucht eine neue Heizung. Ja? Dann sagt man, ja, es ist ganz einfach, kostet 45.000 Euro, bauen wir eine Wärmepumpe. Also 45.000 Euro kann man nicht leisten. Es ist super, sie kriegen eh 10.000 vom Staat, sind 35.000 Euro. Was macht man im Endeffekt? Man baut sich eine neue Gasheizung um 12.000 Euro ein und die kann man gerade zahlen. Also diese Dinge, ja, müssen Berücksichtigung finden. Und das Problem in Deutschland ist, dass die Leute, sie haben es ja richtig gesagt, Angst haben, dass sie sich das nicht leisten können. Also denkt man doch bitte genauso über das einmal nach und hysterisieren nicht die ganzen Menschen, dass alles verbrennt und die Welt jeden Augenblick untergeht. Ja, wir müssen ja wirklich bedenken, welche Lasten bürden wir ja, den Mittelschichten und den unteren Sozialschichten durch Corona, ja, durch Klimapolitik, ja, durch den unsäglichen Krieg in der Ukraine. Ja, was bürden wir denen und durch die Migration, was bürden wir denen eigentlich alles auf? Ja? Ja, und wissen Sie, was das Schlimme dran ist? Dann sind wir alle entsetzt, dass der Rechtspopulismus so stark ist. Und das ist doch völlig logisch. Das ist doch das einzige Mittel, wo sie die wehren können. Das sind doch die einzigen Nonkonformisten, ja? Wo sie sagen, na gut, denen gebe ich die Stimme, ja? Weil die sagen, die sprechen das wenigstens aus. Und ich meine, über das Problem müssen auch die Leute nachdenken, ja? Die sich da vor dem Parlament hingesetzt haben, die Polizei beschimpft haben, skandiert haben, Kanz Wien hasst die Polizei, ja? Und dort die Leute segiert haben, wo ich sage, Hut ab vor den Polizisten, ja? Die da die Kontenance bewahrt haben und das so ordentlich gemacht haben. Über das sollten die Arme nachdenken. Wie geht es eigentlich Menschen, die nicht in meiner privilegierten sozialen Situation sind? Das ist auch eine ethische Frage, finde ich. Das interessiert ja meinen Schmarrn. Das ist leider das Problem.
Naja, also wir sollten jetzt auch nicht so komplett pauschalisieren und ich bin da ganz bei Ihnen, bei all den Problemen, die gelöst werden müssen und wo wirklich Menschen betroffen sind, die in prekären Situationen befinden und die Unterstützung von einem Sozialstaat brauchen. Also wir brauchen eine sozial-ökologische Steuerreform.
So ist es, ja.
Aber zwischen eben katastrophisieren und Probleme ernst nehmen ist schon ein Unterschied. Oder ich habe erst auch niemanden von Ihnen vorgeworfen in der Flüchtlingsfrage, Sie würden katastrophisieren. Ja? Ich habe immer zugestanden, dass es ein ernsthaftes Problem ist, habe andere Lösungen angedacht, wie Sie das haben. Und genau so würde ich mir das jetzt auch im Zusammenhang mit der Klimakrise erwarten. Das ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Und,
ich wollte nur kurz, wir sind auch relativ am Ende der Zeit, also Begriffe wie Klimahölle zu verwenden, wie das der UNO-Generalsekretär regelmäßig tut, wie viele Wissenschaftler tun, nicht von Erderwärmung, Klimakrise, meinetwegen, sondern ausschließlich nur noch von Klimakatastrophe zu sprechen, ist ja natürlich klarerweise eine Form von Alarmismus, wo man ruhig drüber reden kann, ist es nicht leicht übertrieben. Und da komme ich auf die Wissenschaft zurück. Das tun ja extrem viele Wissenschaftler, die sie jetzt auf die Seite und hinter zum Beispiel die Klimakleber von Last Generation stellen, wo die Frage ist, ist das eigentlich noch angemessen für Wissenschaftler, in diesen Aktivismus der Straße mit einer Diktion, mit einer alarmistischen Diskussion einzusteigen? Oder überschreitet man, und in den Medien ist es ja nicht viel anders, überschreiten nicht eigentlich Wissenschaft und Medien an der Stelle, und zwar ausschließlich aus positiven Motiven, das, glaube ich, zieht niemand in Zweifel, eigentlich Grenzen, die man nicht überschreiten sollte?
Ja, absolut. Und da haben Journalisten natürlich auch eine Verantwortung. Also ich kann mich erinnern, es gibt beim Spiegel, glaube ich, auch einen Reiter Klimakrise. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Und wenn man darauf klickt, brennt die Welt. Also davon gibt es ganz viele Beispiele. Journalisten verwenden routinemäßig Klimakatastrophe und Klimakrise als Begriffe. Das ist für mich das Vokabular, das gehört zu Luisa Neubauer, nicht in den Journalismus.
Wissenschaftler
machen das auch.
In der Wissenschaft
kann ich den Alarmismus keinesfalls feststellen. In der Presse, ich bin ja eigentlich Medienethikerin, nicht, würde ich sagen, da haben wir in beide Richtungen Zuspitzungen in der Sprache. Und zwar einfach deswegen, weil das höchste Gut der Medien Aufmerksamkeit ist und weil die Aufmerksamkeit über eine bestimmte Sprache generiert. Da habe ich auf der anderen Seite genauso, dass man eben Menschen, die friedlich sitzen, als Terroristen bezeichnet. Ja, das ist genauso überspitzt. Ja, also da haben wir das in beide Richtungen und das hängt prima mit der Funktionsweise von unseren Medien zusammen. In der Wissenschaft nehme ich das überhaupt nicht wahr. Also ich leite eine Plattform von unabhängigen WissenschaftlerInnen, die sich in Einzelstatements, aber auch über Erklärung zu Klimaaktivismus im Laufe der letzten Monate geäußert haben. Es sind immerhin 2000 WissenschaftlerInnen, die mittlerweile unterzeichnet haben. Da verwendet niemand alarmistische Begriffe. Also in der Wissenschaft würde ich eher sagen, es geht darum, eine klare Position zu beziehen und einfach auch einmal ein Stück weit aus dem Glaspalast Universität rauszukommen, wenn Situationen doch eine Dimension angenommen haben, dass man sagt, die sind tatsächlich bedrohlich, und es ist unsere Verantwortung als WissenschaftlerInnen, weil wir einfach auch noch einmal eine spezifische Expertise haben, uns einzubringen.
Das sagt man ja dann oft, es gibt Situationen von einer Dringlichkeit und Schärfe, in der Objektivität keine Option mehr ist. Und es gibt jetzt in Deutschland und in Österreich natürlich etliche Diskussionen auch über den Journalismus, vor allem über den öffentlich-rechtlichen Journalismus, wo man sagt, gilt das dort auch? Oder ne, es gibt Bestrebungen zu sagen, man muss wieder zurück zur Objektivität, das ist der gesetzliche Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Medien. Und andere sagen, das kann es gar nicht geben. Erstens hat ohnehin jeder Meinung, das kann niemand verhindern. Und solange man es transparent macht, ist das auch okay. Aber es gibt dann schon auch immer mehr Leute, die sagen, wenn das öffentlich-rechtliche Medien sind, die öffentlich-rechtlich über unfreiwillige Abgaben finanziert sind, dann gelten dort andere Regeln als bei allen anderen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das ganz eindeutig so. Also Journalismus ist leider Gottes vielfältig Aktivismus, genauso wie das bei der Wissenschaft ist. Da bin ich ein bisschen anderer Auffassung wie Sie, weil ich habe bei der Demonstration ein Plakat gesehen von Wissenschaftler für die Zukunft. Die haben gesagt, wir sind uns einig, ja, Diskussion beendet, ja, die Sache ist geklärt. Ja. Das ist unwissenschaftlich. Wissenschaft ist Diskurs und Streit. Ja, ja. Und ist nicht, und da hat man den Eindruck, man argumentiert da, wie früher in den dörflichen Gemeinschaften.
Ja, aber das ist ja ein Beispiel von einer Demo,
nein,
das ist aber, nicht signifikant.
Nein. Also ich hörte das die ganze Zeit, ich war auf der Demonstration, glaubt an die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist keine Glaubensfrage.
Und wer hat das skandiert?
Das alle.
Also wissen, das, ja, eben, das ist ja der Unterschied. Ob das, ja,
aber bitte entschuldigen Sie,
aber
wissen Sie, was das Problem für mich ist bei der ganzen Geschichte? Da ist ein Kreuzzug, da ist eine Religionsgemeinschaft ist da unterwegs, ja, die Diskurs, die auf Diskurs oder auf den Anspruch, dass Diskurs stattfindet, ja, damit reagiert, ja, wie einst die Kirche mit dem Scheiterhaufen.
Das scheint mir erklären, das scheint, wer baut Scheiterhaufen?
Nein, also die Kirche, wie die Kirche mit Kritikern im Mittelalter umgegangen ist, das wissen Sie, also
ja, nehmen
Sie Galilei her, ja, und alles Mögliche. Und hier ist es genau dasselbe. Jetzt, ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Ich mache eine Studie über die Klimabewegung. Mhm. Bei der Klimabewegung kommen Sachen, bei dieser Studie kommen Sachen raus, die sind eher unangenehm. Zum Beispiel, dass es nur die Privilegierten sind in erster Linie.
Die
demonstrieren und die dort aktiv sind. Das ist in den unter Lehrlingen zum Beispiel eine unglaubliche Ablehnung gegenüber dieser Bewegung gibt und so weiter und so fort.
Aber Sie wissen schon, dass das immer schon so war, dass immer Elitenrevolutionen vorbereitet haben.
Die Frage ist nur, ja, warum werden solche Daten nicht veröffentlicht? Ich kann sie denn ganz genau sagen. Ja, ich kann sie veröffentlichen, aber es schreibt nur keine Zeitung. Na, glauben Sie, die Kronenzeitung, die jetzt Auflage produziert, ja, mit denen, weil sie die Strategie verändert hat und die als Zielgruppe nimmt, na, glauben Sie, die schreibt sowas rein, das können Sie vergessen, Sie können sich das alles behalten. Ja? Und das ist für mich das Problem. Wenn man es gibt 1600 Wissenschaftler jetzt, eine andere Plattform, die haben gesagt, bitte hört doch auf mit dieser Angstmache und mit der Hysterisierung. Wo kommen die Leute vor? Die kommen überhaupt nicht vor. Bestenfalls sagt man, sie gefährden die Zukunft dieses Planeten. Also da ist eine Einseite und ein Verständnis von Wissenschaft. Ja, das erinnert mich vielfach, da komme ich noch einmal zurück, ja, auf das Christentum des Mittelalters. Du musst dafür sein oder du bist das Böse. Manichäisches Weltbild. Gut, böse.
Ja? Wir sind weit über unserer Zeit. Ich möchte es nur, weil Sie jemand sind, der sagen, jetzt auf der anderen Seite nicht steht, aber der lange Zeit im Journalismus war und jetzt nicht mehr im Journalismus sind, würden Sie der These, dass auch der Journalismus sich in dieses aktivistische Gebiet reinbegeben hat, eher stark manichäisch, gut, böse und eher so mit moralischen Kategorien und weniger mit Diskurskategorien auf Situationen reagiert, würden Sie dem Recht geben? Ist das auch Ihre Beobachtung?
Ein Stück weit würde ich dem Recht geben. Ich habe, also mein Eindruck als Leser von und Zuschauer und Zuhörer ist schon, dass teilweise Grenzen überschritten werden, wo ich denke, wir sind uns, glaube ich, schon einig, oder es ist völlig in Ordnung zu sagen, wir halten das für richtig, aber die Art und Weise, wie berichtet wird, finde ich teilweise aktivistisch. Ich finde, ein Journalist, eine Journalistin sollte nie Aktivist und Aktivistin sein. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich würde diese Wortwahl, auch die Sie jetzt haben mit der Kirche und Scheithaufen, nicht teilen.
Ja, überzogen.
Überzogen, aber ich sehe schon, ich habe kürzlich einen Witz gemacht. Ich meine, ich bin absolut für Klimaschutz, aber ich komme aus dem alten Land, aus Norddeutschland, wo Äpfel und Kirschen angebaut werden, Obstanbaugebiet. Und ich habe gesagt, man muss wenigstens eine positive Seite des Klimawandels sehen. Gott sei Dank werden in Zukunft auch Mangos angebaut im alten Land.
Das war ein Scherz, oder?
Das war ein Scherz, natürlich war es ein Scherz.
Ja, aber guck. Weil Sie wissen schon, dass die Entwicklungen nicht linear sind.
Natürlich, ja. Aber wissen Sie, was ich da überzogen wurde von wütenden Kommentaren, okay. Und wer würde dem Klimawandel leugnen und so weiter. Und da...
Das übrigens ist eine historisch gut belegte Kerneigenschaft von religiösen Gruppierungen. Humor haben sie
nicht.
Apropos überzogen, wir haben zu viel überzogen. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Frau Achterberg, Frau Paganin, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder bei Links-Rechts-Mitte.